Buongiorno, ciao, da bin ich wieder mit einer neuen Episode zum Thema Chianti Classico. Ich freue mich, dass auch du wieder dabei bist, wenn es heißt Auf ein Glas Wein mit Nina in Chianti. Ich bin nämlich Nina und ich liebe Chianti Classico und ich will dich wieder mitnehmen in meine Chianti Classico Welt. Heute bin ich wieder in meinem geliebten Chianti, genauer gesagt im Panzano in Chianti. Es ist Erntezeit. Die ersten Trauben, meist Merlot oder Canaiolo, wurden bereits geerntet. Die Sangiovese-Ernte beginnt ganz langsam. Überall sieht man Traktoren herumfahren, die die geernteten Trauben in die Keller bringen. Dort wird natürlich auch intensiv gearbeitet. Das ist jetzt sozusagen der Startschuss für eine wochenlange intensive Zeit im Keller. Und ich habe mir gedacht, ich nehme dich heute mal mit, sozusagen direkt mit hinein in so eine Ernte, damit auch du einen Eindruck bekommen kannst, was in dieser Zeit alles so los ist. Vicky vom Weingut Le Font, die war so freundlich und hat mich zu sich auf das Weingut eingeladen, um für dich mit dabei sein zu können. Und so habe ich mich auf den Weg zu Le Font gemacht. Aber wie immer, bevor ich richtig anfange, kommt noch mein heutiges Glas Wein ins Spiel. Denn ganz dem Titel des Podcasts folgend, auf ein Glas Wein, habe ich ein Glas Wein an meiner Seite. Ich habe heute den Chianti Classico Reserva 2019 vom Weingut Le Fonte aus Panzano im Glas. Dieser Wein passt natürlich perfekt zu dieser Episode, denn ich besuche ja Le Fonte. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, dieser Chianti Classico Reserva zählt zu meinen ganz großen Lieblingen. Ah, da ist er wieder. Der für mich so typische Geruch der Reserva von Le Fonte. Dieser Duft erinnert so an dunkle, vollreife Kirschen, dunkle Beeren, ein wenig Cassis, leichte Rauchtöne, schöne Würze. Je länger man riecht, desto dunkler werden die Beeren, die man erkennen kann. Jetzt probieren wir das. Ach, genauso fruchtig wie in der Nase. Schöne Säure, elegante Tannine. Der Jahrgang 2019 zeigt sich in seiner absoluten Klasse. Ist ja auch ein Sensationsjahrgang. Gut zu trinken. Ich wünsche mir einfach noch ein kleines Stück Pecorino dazu. Jetzt aber. Also, ich mache mich auf den Weg zu Le Fonte. Und zu Le Fonte gelangt man direkt über das historische Zentrum von Panzano. Sozusagen unterhalb der Kirche von Panzano befinden sich die Lagen, der Keller und auch das Wohnhaus der Familie. Panzano kann man grob in einen westlichen, einen östlichen und einen südlichen Sektor einteilen. Le Fonte befindet sich im östlichen Sektor, die etwas kühlere Seite von Panzano. Oder wie ich gerne sage, mit den coolen Lagen. Vor 2 Jahrzehnten war das vielleicht noch ein kleiner Nachteil. Heute mit den Folgen des Klimawandels ist es oft ein Vorteil, dass die Trauben nicht den ganzen Tag der Sonne im Hochsommer ausgesetzt sind. Le Fonte wird von Vicky und ihrem Mann Guido geführt. Vickys Vater hat Le Fonte in den frühen 90er Jahren gekauft und einige Jahre später haben Vicky und Guido übernommen. Das Weingut umfasst ca. 8,5 Hektar Rebfläche, fast 2000 Olivenbäume und auch ein Stück Wald gehören zu Le Fonte. Die Hauptrebsorte ist natürlich Sangiovese, aber es gibt auch noch Merlot und Cabernet Sauvignon. Le Fonte ist ein klassischer Familienbetrieb. Vicky ist für den Verkauf und die Administration verantwortlich und sie hat auch ein kleines Team an ihrer Seite, um die Besucher von Le Fonte willkommen zu heißen, das Weingut vorzustellen und den Besuchern die Weine verkosten zu lassen. Guidos Reich hingegen ist der Keller und die Rebflächen. Auch er wird von einem kleinen Team unterstützt. Speziell während der Sommermonate kommen viele Urlauber aus der gesamten Welt und wollen mehr über diese berühmte Weingegend Chianti Classico erfahren und zumindest für ein paar Stunden in die Welt eines Weinguts eintauchen. Und so war es auch, als wir gerade mit unserer Aufzeichnung beginnen wollten. Plötzlich stand ein Pärchen aus London vor uns und wollten ihre gebuchte Tour machen, nur dass sie eine halbe Stunde zu früh dran waren und Vickys Team noch keine Zeit hatte. Also hat Vicky so mal schnell die Tour gemacht. Und dann kündigte sich noch der Transporteur für die Lieferung an den kanadischen Importeur an. Und das bedeutet vor allem eine ganze Menge an Papierkram. So, das auch noch schnell erledigt. Zwischendurch kam der Traktor vom Feld mit den gerade geernteten Trauben. Und Vicky musste schnell zum Sortiertisch, um die Trauben einer nochmaligen Qualitätsprüfung zu unterziehen. Dann kam der LKW, um die Ladung für Kanada zu holen, was auf dem Weingut mit seinem steilen Gelände eine kleine Herausforderung ist. Und dann, ja, dann stand ich da noch da, mit meinem Mikro und einem schlechten Gewissen, Vicky jetzt auch noch zu belästigen. Aber cool, wie Vicky nun mal ist, sagte sie zu mir, lass uns losgehen, in den Weinberg, zur Ernte. Also, liebe Vicky, danke, dass ich dich heute mal stören darf, in einer Zeit, die allerwichtigste im Jahr ist, für das würde ich sagen, arbeitet ihr das ganze Jahr, nämlich Erntezeit, Ernte 2024. Und danke, dass ich auf Le Fonti sein darf und dabei zusehen darf und mit dir auch darüber sprechen darf.
Wir freuen uns, dass du hier in unserem Chaos bist.
Naja, also, das muss ja wohl sein. Liebe Vicky, wir sind hier im Weingarten und um uns herum sind die Erntehelfer. Wie viele Erntehelfer arbeiten denn hier für dich eigentlich?
Dieses Jahr sind wir immer zwischen 12 und 13 am Pflücken, ja. Zwei auf dem Traktor, also einer lädt, einer fährt, ne? Und ja, und dann im Keller halt.
Okay, und wie viel Hektar habt ihr zum Beispiel heute, habt ihr vor, oder wie viel kann man das abmessen? Was erntet ihr eigentlich gerade?
Weil du hast dann, drei
Sorten, ne? Kann ja, man sagen.
Ist der Merlot schon drin.
Okay.
Jetzt sind wir bei Sangiovese so ungefähr, ja, im ersten Drittel ist getan. Okay. Und heute kommt der große Weinberg dran, der ist aber mehr als ein Hektar, also den werden wir nicht heute schaffen. Dann sind wir morgen nach.
Okay,
alles dann fertig.
Gut. Und wie lange, also ihr arbeitet da 8 Stunden, schätze ich mal?
Ja, meistens so. No, please don't. So.
Okay, also ihr erntet da 4 Stunden, schätze ich mal, in der Früh, oder? Am
Vormittag? Genau, meistens so von 8 bis 12. Dann gibt's Mittagessen.
Sehr gut. Das
heute gibt's Quiche und Pecorino und Brot.
Ah,
heute machen
sehr
wir
gut.
Einfache Mahlzeit. Gestern gab's ein Curry.
Wow, das machst immer du?
Ja.
Wow, okay. Das ist ein Argument, Erntehelfer bei dir zu sein.
Und dann gibt's ein Bier nach der Arbeit.
Ah, um 5. Okay, da würde ich aussteigen, aber vielleicht würden wir ein Glas Wein finden.
Ja, für dich finden wir auch immer ein Glas Wein. Aber die meisten eigentlich wollen nach der Arbeit erstmal nur
vorstellen.
Irgendwas Frisches.
Kann ich mir vorstellen. Also die Erntehelfer, was machen die im Weingarten? Außer Trauben schneiden.
Nur Trauben schneiden.
Nur Trauben schneiden.
Nur Trauben schneiden und dann ein oder zwei von den stärkeren helfen dann noch die Kisten laden auf den Traktor. Aber eigentlich sonst nichts.
Also ausputzen oder wie sagt man da, ausschneiden von
ja, natürlich. Also man nimmt die Traube in die Hand.
Ja.
Und wenn man schneidet, dann sieht man ja schon, wenn großer Schimmelbefall ist, aber nur und auf dem Boden.
Ja.
Wenn sie unreif ist, das Gleiche. Also wenn sie noch viel zu grün ist oder wenn es auch so ein Violett ist, was aussieht wie ein Kirchenfenster, wo man einfach so durchschauen kann, das ist dann auch unreif.
Okay.
Notfalls kann man es immer mal in den Mund stecken, eine Traube, und dann weiß man schon, wenn sie noch zu sauer schmeckt.
Dann weg damit, dann
weg
kommt
damit.
Die nicht rein. Wie ist dein Gefühl dieses Jahr?
Eigentlich sehr schön, aber die letzten Wochen hat es ja sehr viel Regen gegeben und dadurch ist der Zucker so ein bisschen bunter und Sangiovese ist ja eine sehr eng zusammenwachsende Traube und dadurch ist jetzt so, der Schimmelbefall fängt ganz langsam an und da müssen wir jetzt dagegen arbeiten.
Mhm. Also ein Wettlauf mit der Zeit, kann man das so sagen?
Noch nicht ganz so extrem, aber Ernte ist immer ein Wettlauf mit der Zeit, im Wettlauf mit dem Wetter, weil man weiß nie, kommt jetzt doch 10 Tage ganz tolles Wetter oder kriegen wir jetzt plötzlich nochmal 3 Tage Regen dazwischen und dann...
Ja, gestern Abend hat es ja nochmal kräftig, ich war ja auch hier in Panzano, hat es kräftig nochmal geregnet. Dann haben wir gedacht, oh mein Gott, ist das ein Problem in der Früh? Oder war die Nacht trocken genug? Weil es war in der Früh schöner Wind.
Der Wind ist da, der Boden ist noch nass. Das ist das einzige Problem, ist jetzt eigentlich eher der Traktor.
Ja,
er ist
okay.
Viel am Schimpfen, vorhin hast du vielleicht nicht ganz gehört, als er jetzt gerade hier war. Weil zum Beladen, der Anhänger wird dann natürlich schwer mit den Kisten.
Ja.
Und in diesen Steillagen, die wir haben, wenn der Boden zu matschig ist, dann schwenkt der gerne mal aus.
Ja, klar. Und dann macht der Traktor das, was er will und nicht, was euer Traktorfahrer Piri will.
Genau.
Sozusagen. Wie würdest du insgesamt das Jahr beschreiben? Also ich sage jetzt einmal, der Sommer war, so viel ich weiß, sehr heiß.
Es war ein relativ nasses, kühles Frühjahr.
Ja.
Und dann fing es im Juni an, warm zu werden, aber noch nicht so extrem. Und dann von Mitte Juli an, eigentlich hatten wir immer diese 37 Grad, die einfach unmenschlich waren.
37 Grad?
Ja, 37 Grad. Es war echt unmenschlich diesen Sommer. Also ich habe echt langsam dann so Probleme gehabt, mittags dann noch denken zu können, weil es einfach zu heiß war. Auch die Aircondition hat es im Keller nicht mehr. Mhm. Da konnte man glücklich sein, wenn man es auf 19 bis 20 Grad geschafft hat, obwohl man es auf 16 gerne gehabt hätte. Aber einfach weil das war viel zu heiß draußen. Mhm. Und so bis 32, 33 Grad, finde ich, kann man immer noch ganz gut leben.
Und die Nächte waren auch so warm?
Nee, nicht ganz so.
Okay.
Nicht ganz so.
Okay.
Also das ging eigentlich. Da waren dann nur so vielleicht 2 Wochen im August, wo es dann auch nachts warm war.
Okay.
Also da war es, hatte ich schon schlimmer, so 2018 zum Beispiel oder so, wo es dann nachts auch extrem, so extrem heiß war. Nein, das ging. Aber es war einfach tagsüber so extrem heiß, dass man dachte so, ja.
Wie überlebt man? Ja. Oder kann man so formulieren?
Aber die Trauben, wenn es nachts kalt wird, also kühler wird, können die Trauben diese Hitze ganz gut wegstecken.
Okay.
Also die Trauben haben weniger geschwächelt. Ich habe den einen, der eine Kastanienbaum in der auf der Terrasse, wo wir immer sitzen, der hat alle seine Blätter verloren im August nach so einer Hitzezeit, weil der hat nachmittags dann immer die Hitze gekriegt und da sind alle Blätter noch runtergefallen. Also habe ich gedacht so, hopp.
Also der hat quasi gestreikt, wenn man so will. Genau. Okay. Und die Rebstöcke streiken da eher nicht? Oder ist das, weil Le Fonti heißt ja die Quellen? Ihr seid
Wir sind Osthang, da ist die Sonne am Morgen und am späten Nachmittag ist dann wieder hier Ruhe mit der Sonne. Also dadurch haben wir es recht gut geschafft und wir haben natürlich das einmal die kühlere Seite, dann haben wir Quellwasser, jetzt nicht ganz, nur ein einziger Weinberg, wo eigentlich der normale Chianti Classico rauskommt, der hat eine Wasserader relativ nah am Boden und dadurch sind dort auch immer so mega Trauben dran, so Kilo.
Oh, Wahnsinn.
Aber nicht überall, das siehst du richtig, so wo die Wasserader durchlaufen.
Die laufen, Wahnsinn. Weil sie so tief wurzeln, weil sie so...
Ja.
Wie alt sind deine Rebanlagen im Durchschnitt hier?
Die jüngste ist 21, die älteste ist 28.
Okay, also schon in einem guten Alter eigentlich. Ja. So eigentlich im produktivsten, sagt man, ne? Wo die Qualität doch gut passt. Weil die ersten 7 bis 10 Jahre...
Dies Jahr war auch nicht so das Problem wie letztes Jahr mit der Peronospora oder wo dann Trauben vertrocknen oder so. Das ist nicht alles gut gegangen.
Jetzt, wann entscheidest du... ob geerntet wird und was geerntet wird. Entscheidest du das mit deinem Mann gemeinsam oder mit eurem Önologen oder ist das ein Bauchgefühl?
Mehrere Faktoren gehen rein. Also erstmal von Anfang September an schaut man immer mal den Zuckergehalt der Trauben nach.
Ja.
Und auch, wie sehen die Stängel aus? Wenn die Stängel schon zum Beispiel noch zu grün sind, dann weißt du, dass auch die Traube noch nicht, also sobald die anfangen brauner zu werden, dann ist auch die Reife langsam da. Dann musst du schauen, wie sehen die
Kerne?
Die Kerne innen drin aus. Wenn die auch dunkelbraun werden, dann ist das auch ein Reifeindex. Und du gehst einfach durch und schaust, wie gesund sind die verschiedenen Weinberge, wo ist der Zuckergehalt und dann machst du danach dann quasi deine Auflistung, wo fangen wir an und wo vielleicht, zum Beispiel einen Weinberg haben wir jetzt vorgestern gemacht, der hätte gerne noch 3-4 Tage in der Sonne stehen können, aber der hat jetzt erste Anfälle von Schimmel gekriegt und wenn der Schimmel erstmal da ist, der macht dann ein Lauffeuer und deswegen gehe ich lieber durch und lasse ein paar Trauben von den Unreifen dann noch hängen und nehmen aber alles, was schon gut ist.
Magst du sozusagen die Auswahl, die Präselektion vorher?
Genau.
Was passiert, wenn die Trauben geschnitten sind? Sie sind am Traktor. Jetzt kommen sie
also
dann in den
wir
Keller.
Wir schneiden in kleine Kisten im Feld. Also viele machen ja auch so Riesenkisten.
Ja.
Wir haben immer so kleine, das sind 15 bis 20 Kilo Kisten. Ja. Meistens sind es so 16, 17 Kilo eigentlich, die drin sind von Trauben. Dadurch quetschen die sich noch nicht so. Und der Traktor bringt die so zum Keller. Dann gehen die hier in die Entrappungsmaschine. Vor der Entrappungsmaschine haben wir noch einen ganz kleinen Selektionstisch, aber nur ein Mini.
Ja.
Einfach um nochmal, falls jemand doch irgendwas Schimmeliges reingetan hat oder was Unreifes.
Da habe ich dich gerade vorher werken gesehen.
Ja.
Das ist eine Arbeit, die Chefin übernimmt.
Ja, da immer wer gerade da ist und wer auch ein Auge dafür hat. Weil da musst du halt nochmal das Auge haben, was die im Weinberg vielleicht nicht gehabt haben.
Ja.
Die meisten im Weinberg dieses Jahr sind eigentlich ganz gut, aber es gibt dann immer mal wieder eine Kiste. Da weiß ich dann immer wieder, okay, da war wahrscheinlich wieder der dran oder die. Wo dann doch wieder Unreife dabei sind oder doch ein paar Schimmlinge.
Es menschelt.
Ja, die sagen dann zwar, ja, wieso, wir enden doch auch immer dort und dort und dort geht das rein. Ich sehe bei uns aber nicht.
Ja.
Das
ja.
ist halt das Schwierige.
Ja. Wenn du probierst nämlich an, auch, du hast ja auch gerade gesagt, die Trauben als solches. Auf was achtest du da? Wenn du sagst Zuckergehalt messen, das wird mit diesem kleinen Refraktometer nämlich angemacht. Es sind so kleine Geräte, kann man sagen.
So wie ein Fernrohr, was man hinten aufklappen kann, Traubensaft draufdrückt. Klappe wieder zu und durchguckt.
Und dann kriegst du den Zuckergehalt, der ja wiederum entscheidend ist für den Alkoholwert, den wir erreichen werden. Und der wiederum entscheidend ist auch für den Geschmack. Nicht nur, aber auch.
Und dies Jahr durch den vielen Regen wird es wahrscheinlich endlich mal wieder leichtere Weine geben. Also leicht, immer noch 13,5%, aber nicht diese 15%.
Nicht diese Bomben. Das ist
bei Merlot immer, glaube ich, so bei 14%. Okay. Aber der Sangiovese, alles, was wir bis jetzt gepflückt haben, ist zwischen 13,5, 13,8, glaube ich, der höchste. Also ist sehr angenehm.
Sehr angenehm.
Ich bin sehr froh.
Ja, verstehe ich. Beißt du, weil ich komme jetzt nochmal kurz zurück auf die Trauben, auf die Beeren eigentlich, wenn du sie probierst, ist der Saft entscheidend? Der ist ja weiß, nicht? Oder weißlich? Oder?
Nee, der Saft entscheidend nicht. Es ist einfach so, wie sieht alles aus? Wie ist die Schale? Wie ist schwer zu beschreiben. Das ist so, wie wenn man beim Kochen ein Gericht abschmeckt.
Ah, oder, schön.
Ne? Da hat ja auch jeder so seine Kenntnis irgendwann. Wie müsste das schmecken? Wie müsste das aussehen?
Wie du ja bereits erfahren hast, befinden sich drei Rebsorten in den Lagen von Le Fonti. Sangiovese, Merlot und Cabernet Sauvignon. Aus diesen Trauben werden gleich mehrere Weine in verschiedensten Kategorien vinifiziert. Ein Chianti Classico, bestehend aus 90% Sangiovese, 10% der Rest sozusagen sind jeweils ein Schluck, wie Vicky gerne sagt, Cabernet Sauvignon und Merlot. Ebenso der Chianti Classico Reserva, ebenso mit eben 90% Sangiovese, Cabernet und Merlot. Dann gibt es noch einen Chianti Classico Gran Selezione. Der wiederum wird aus 100% Sangiovese-Trauben vinifiziert. Sehr interessant für die Sommermonate speziell ist der Rosato, gemacht aus Sangiovese und Merlot nach der sogenannten Seigneur-Methode. Und der La Lepre, der Hauswein von Le Fonti. Außerdem gesellt sich in das Sortiment noch ein reinsortiger Merlot hinzu und last but definitely not least Fontissimo. Auch gerne Papas Bester genannt. Das ist ein sogenannter EGT, ein Super Tuscan, und er wird aus Merlot und Cabernet Sauvignon vinifiziert. Zwischen 40.000 und 50.000 Flaschen im Jahr verlassen den Keller von Le Fonti und gehen in die ganze Welt. Der wichtigste Fokus in diesen Tagen der Erntezeit ist neben dem Wetterbericht, und glaubt mir, der ist wirklich wichtig, die Qualität der Trauben bzw. der einzelnen Beeren. Wenn wir WinzerInnen fragen, was ist denn wichtig, worauf kommt es bei Trauben an, dann sprechen sie gerne von gesunden Trauben. Aber was bedeutet das eigentlich? Gesunde Trauben sind ganz einfach gesagt nicht kranke Trauben. Also sie weisen keinerlei Beeinträchtigungen von Pilzkrankheiten oder anderen bakteriellen Beeinträchtigungen auf. Fäulnis zum Beispiel kann ein ganz großes Problem sein, speziell bei Sangiovese. Denn die Beeren einer Sangiovese-Traube sitzen ganz dicht aneinander. Und wenn es dann kurz vor der Ernte zu heftigen Regenfällen kommt, wie zum Beispiel dieses Jahr, sogar mehrmals, dann findet das Regenwasser unheimlich schnell seinen Weg in die einzelnen Beeren, füllt diese, macht sie richtig prall. Und dann stehen die einzelnen Beeren auf der Traube sozusagen in Platzkonkurrenz zueinander und bringen sich gegenseitig wortwörtlich zum Platzen. Das wiederum ist der perfekte Nährboden für Fäulnis, die sich wiederum rasend schnell auf andere Rebstöcke und in den gesamten Weingarten ausbreiten kann. Dies gilt es absolut zu verhindern. Wenn es aber trotzdem so weit kommt, dann müssen diese Beeinträchtigungen mühsamst entfernt werden. Das bedeutet, die Traube in die Hand nehmen, mit der Schere ausschneiden, angegriffene, beeinträchtigte Teile oder einfach schlichtweg mit den Fingern abzupfen. Das ist, wie gesagt, sehr mühsam und aufwendig, aber unheimlich wichtig, denn es ist ganz ähnlich wie beim Kochen. Nur aus guten Zutaten können gute Gerichte werden. Nur aus wirklich guten Trauben können fruchtig, gut duftende, wohlschmeckende Weine entstehen. So muss darauf geachtet, außerdem muss natürlich darauf geachtet werden, dass die Weine ihre vollständige Reife erreicht haben. Aber das, ja, das ist quasi schon Grundvoraussetzung. So konnte ich dann auch noch Vicky am Sortiertisch beobachten, wie sie diese zweite Qualitätskontrolle, denn wie gesagt, die erste erfolgt ja bereits im Weingarten, mit einer beeindruckenden Geschwindigkeit und Genauigkeit durchführte. Ihr Auge ist natürlich so all die Jahre schon ziemlich geschult und sie fasst gezielt eventuelle Kandidaten aus der Masse der Trauben. Und manchmal riecht sie dann auch daran. Das hat mich natürlich wiederum neugierig gemacht, und sie hat mir Gott sei Dank verraten, was das auf sich hat. Sie hat mir erzählt, dass man manchmal an Trauben erkennen kann, ist das Fäulnis oder also dass das eine Fäulnis entsteht und oder die Trauben ähnlich aussehen, wie wenn eine Fäulnis beginnen würde. Und dann riecht man ganz einfach daran, denn die Fäulnis, der Geruch der Fäulnis, der kommt ja sofort in die Nase. Und wenn es soweit sein sollte, dann kommt die Traube weg. Ansonsten darf sie weiter in den Keller. Mit all den Jahren und Erfahrung hat sich ihr Auge quasi schon so darauf geschult, dass es für sie total selbstverständlich ist, das rauszufinden. Übrigens, diese aussortierten Trauben und also im Weingarten werden sie direkt am Boden fallen gelassen, wenn man den Weingarten noch ausschneidet. Aber diese aussortierten Trauben dann am Sortierpult beziehungsweise auch die Stiele nach der Entrappung, all das gelangt wieder zurück in den Weinberg. Und ich habe mir gedacht, ja, das wird gut sein für die Kompostierung. Ist es sicherlich auch, aber Vicky hat mir erzählt, das finden dann meistens die Wildschweine und fressen es auch. Somit Party für die Wildschweine. So, jetzt sind wir im Keller angelangt. Da sehen wir auch diese Entrappungsmaschine und wir sehen dieses Sortierpult, das du hier hast, wo du vorher gerade sortiert hast. Jetzt kommen die entrappten Beeren in einen Tank.
Genau.
Und wie ist das jetzt? Weißt du jetzt schon, das wird Chianti Classico, das wird Reserva?
Nein.
Nein, okay, super.
Natürlich hat man so Vorurteile, sagen wir mal, oder Ideen. Ja. Der Weinberg ist immer schwächer gewesen gegenüber dem okay. oder so.
Aber das heißt, ihr vinifiziert oder ihr dreht
jeder
in den Tank.
Jeder Weinberg wird für sich vinifiziert ja. und vergoren. Kommt in jeden und Tank. Dann wird entschieden, nach der Gärung, der ist 1+, der ist eher 1-, der ist zweite Wahl, der ist besser für kurze Alterung, der ist besser für lange Alterung und so weiter.
Was passiert jetzt in den nächsten Tagen da drinnen? Hinlegen auf die Couch?
Das Nein. Schön. Da freue ich mich dann im November drauf.
Nein, was passiert? Nein, im Moment ist eine heftige Zeit, nicht?
Im Moment wird täglich umgepumpt, mehrmals.
Okay.
Und, von umgepumpt unten wird,
bedeutet?
Von unten holt man Most und der wird oben über die Trauben gepumpt.
Über den Maischekuchen, der sich oben bildet.
Das ist quasi das Gleiche, wie wenn du drauf rumtrampelst, nur etwas hygienischer.
Und ja.
Und ohne Bikini-Girls.
Und mit weniger Sauerstoff, würde ich sagen. Ja. Weil die Oxidation ist ja auch so ein Thema.
Ja.
Aber
es gibt ja auch Momente, wo die Hefeteilchen im Wein, also wir setzen keine ja. Hefe dazu, das ja. ist die Eigenhefe.
Ja.
Aber da gibt es Momente, wo die Hefeteilchen wieder Sauerstoff brauchen. Das ist so, wie wenn ja. du jetzt einen Brotteig gehen lässt, den ja. tust du dann ja auch nochmal runterstampfen quasi, ja. damit er noch ein zweites Mal geht.
Ja.
Und das ist quasi, wo auch der Sauerstoff reinkommt. Ne?
Und ihr gebt den ganzen Sauerstoff, indem ihr Deckel aufmacht oder wird es anders in die Tanks?
Gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder macht man beim Umpumpen ein sogenanntes Tubo Venturi dazwischen. Das ist so ein kleines Extra-Rohr, das einfach dazwischen geschaltet wird und das saugt quasi während des Pumpens Sauerstoff rein. Oder das ursprüngliche eigentlich, was die meisten noch machen, ist, da wird einfach eine große Wanne drunter gestellt, Fass wird aufgemacht, unten einfach da kommt Wein rein und von dort wird dann übergepumpt.
Übergepumpt, ganz einfach. Dieser leichte Sauerstoff, überduscht, genau. könnte man genau. sagen.
Also es ist ja eine Dusche.
Ja.
Du gibst den Traubenschalen oben eine Dusche, dann saugen die sich wieder ganz voll mit Flüssigkeit, werden schwer, gehen wieder runter, nach ein paar Stunden sind sie wieder oben und dann macht man das Ganze nochmal.
Und jetzt wartest du unter Anführungszeichen darauf? dass dann die Weine beginnen zu gären. Oder die, ja. Der Traubenmost.
Ja, die ersten haben jetzt die schon, der Merlot, den wir letzte Woche geerntet haben, der hat schon angefangen.
Das fängt alleine an.
Ja. Dauert, also wenn du keine Hefen dazu setzt, dann dauert es ein bisschen länger. Und die ersten Tanks sind immer ein bisschen langsamer als die späteren.
Weil einfach noch weniger Hefen im Keller sind, oder?
Genau.
Ja. Die haben noch keine Gesellschaft. Die Party fängt erst dann richtig an.
Die Party fängt dann an. Wenn dann erstmal alle am Bubbeln sind, dann geht das ganz schnell.
Okay, und da bubbelt es dann richtig drinnen.
Ja.
Wie lang dauert die Fermentation?
Also die alkoholische Fermentation ist eigentlich meistens so nach 2 Wochen fertig. Ja. Wir lassen es aber meistens so 25, 35 Tage mit den Schalen. Einfach um alles zu extrahieren, was zu extrahieren ist, weil die Schalen haben die Farbpigmente, die Aromastoffe. Da entscheidet dann, was für eine Struktur kriegst du da rein.
Okay. Und dann presst du, oder? Oder nicht du, aber dann wird abgepresst.
Dann wird abgepresst, aber zuerst kommt der Vino Fiore, also die erste Qualität an Wein wird freilaufend rausgelassen, geht in einen separaten Tank und dann nur noch die nassen Schalen werden abgepresst.
Und der Presswein wird dann immer entschieden, soweit ich weiß?
Der geht in den Lepre, in den Hauswein.
Ah, okay, also weil das meistens die Qualitäten sind, die
der sagen wir nicht unbedingt schlechter, da kommen ja auch die 1-Plus-Qualitäten rein, aber dadurch, dass er in dem Moment gepresst ist, hast du dann natürlich auch ein paar von den Kernen mit ausgepresst und die Kerne haben halt diese Bitteröle und ist nicht die gleiche Qualität.
Du erntest jetzt den zweiten Tag, hast du gesagt, oder dritten Tag Sangiovese?
Heute ist da, dritten Tag.
Dritten Tag Sangiovese. Du wirst noch ein paar Tage brauchen, weil du gesagt hast, ein Drittel noch circa.
Ja, ja.
Und dann hast du noch Cabernet Sauvignon stehen.
Genau.
Ich glaube nicht so viel, aber trotzdem viel genug, um nochmal zu...
Ungefähr anderthalb Tage.
Eineinhalb Tage. Wann denkst du, wird es da soweit sein? Wenn der Sangiovese fertig
Ende
ist?
Ende nächste Woche.
Ende nächste. Okay.
Mal schauen.
Also wir sprechen heute an einem Donnerstag, nur
genau.
Für die. Das heißt, in einem Zeitraum von, Rahmen von 2 bis 3 Wochen hast du die Trauben im Keller. Ich sag nicht die Ernte durch, aber die Trauben im Keller.
Genau. Schauen wir mal, wie das. Bis jetzt sieht es nächste Woche gut aus vom Wetter. Eventuell können wir es auch noch ein paar Tage hängen bleiben, aber.
Mhm.
Die Entscheidung machen wir, wenn wir beim Sangiovese fast fertig sind, dann gehen wir nochmal durch den Cabernet durch und schauen, wo sind wir jetzt.
Dann haben wir die alkoholische Gärung, dann pressen wir ab, dann kommt noch die malolaktische Gärung. Wann dürfen wir rechnen, dass die Weine, dass wir die Weine, die wir jetzt miterlebt haben, wie sie in den Keller kommen, diesen, wie ich finde, unheimlich sinnlichen Moment.
Also den Rosé wird es nächstes Frühjahr geben.
Rosé haben wir noch nicht erwähnt. Wie entsteht der Rosé? Siehst du, du bringst mich herauf.
Ja, der Rosé, wir machen ihn durch Abbluten.
Ja.
Manche machen ja auch eine Vorernte.
Die Saignée-Methode, das heißt
wir machen Abbluten.
Ja.
Und da wird einfach von jedem Sangiovese und Merlot-Tank am Tag quasi nach der Ernte oder nach 10, 12, 18 Stunden, je nachdem, was für eine Farbe wir erreichen wollen, werden 10-15% der Flüssigkeit unten abgezogen, in einen separaten Tank getan und die gehen dann alle so miteinander in einen Tank und der gärt langsam kühl vor sich hin. Da hat eine Kühlscheibe drin, dass der nur so bei 17 Grad gärt.
Okay.
Und
ich habe gesehen, vorher schon beim Sortiertisch haben wir ganz kurz gesprochen, die Farbe sieht heuer kräftig aus. Also ich habe den Eindruck, den ich habe, für das, dass es so verregnet war, aber die Farbe finde
ich... Ja gut, aber der Sommer war ja heiß.
Vom Sommer her die Farbe.
Aber den Zucker hat es halt ein bisschen
runtergeschmissen, sozusagen.
Aber
okay, also Rosato haben wir nächstes Jahr schon 2025 die Freude, den ersten Eindruck von 2024 zu bekommen.
Dann wahrscheinlich gegen Ende nächsten Jahres gibt es dann den Lepre, den Hauswein.
Ja.
Und der normale Chianti Classico, der kommt dann
26, 27 irgendwann auf dem Markt.
Ja.
Das heißt, da muss man noch ein bisschen geduldig sein. Ja. Aber
und Reserva und Fantissimo Gran Selezione, die kommen dann in 28 auf dem Markt.
Mamma mia. Also es ist eine lange Zeit. Eine lange Zeit, bis das Resultat erstens dauert ein Jahr, also die Vegetationsphase recht lang.
Mhm.
Ein bisschen Zittern ist immer dabei, überhaupt in Zeiten des Klimawandels, wo man doch mit heftigen Gewittern und heftigen Hagelschäden immer rechnen muss, leider Gottes.
Genau.
Was ja auch immer wieder passiert, oder mit Wahnsinnigkeiten wie Mehltau etc., die ja auch Schwierigkeiten mit sich bringen. Das ist ja eine große Zitterphase, dann haben wir es endlich im Keller und da müssen wir noch lange warten, bis
aber ist
quasi
doch schön. Dann
ist doch
sie viel schöner zum Trinken.
Sehr gut.
Als wenn man sie viel zu jung trinkt.
Das war doch ein wunderbares Schlusswort. Liebe Vicky, vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Danke dir für deinen Besuch.
Ich werde jetzt mit dir gehen und dir helfen, das Mittagessen für die Erntehelfer vorzubereiten. Und ich freue mich.
Du darfst auch mitessen.
Oder sage ich doch glatt Nina.
Nina.
Danke, Vicky. Nach unserer Aufnahme musste Vicky, wie gesagt, noch in die Küche, wo wir dann gemeinsam die letzten Handgriffe für das Mittagessen für knapp 25 Personen gemacht haben. Schwuppdiwupp waren Teller, Besteck, Gläser auf den großen Tisch im Garten gebracht und der Buffettisch wurde mit Quiche, Salat, Brot, Käse und Salami bestückt. Außerdem haben sich auch noch ein bisschen Curry und auch ein vegetarisches Curry vom Vortag gefunden und wurden auch noch dazugestellt. Noch ein paar Wein- und Wasserflaschen auf den Tisch und schon waren auch die Erntehelfer da. Der Traktorfahrer, die Kellerhelferleins und das Team von Vicky am Tisch versammelt. Und ich mittendrin. Ich liebe das so sehr. Ich konnte mich dann noch mit dem Ernteteam unterhalten. Sie waren recht zufrieden, vor allem mit dem Wetter, denn es war trocken und nicht zu warm während der Ernte. Und sie erzählten mir, dass sie dieses Jahr ein gutes Team werden, mit viel Spaß an der Arbeit. Sie hoffen, dass sie auch den Rest der Ernte, der ja noch ein ganz schöner Teil ist, auch gut in den Keller bringen können, denn dann sind auch sie zufrieden mit ihrer Arbeit. Die Erntehelfer sind übrigens ein buntes Team an jungen und erfahrenen Menschen aus Deutschland und Italien. Aber alle mit großem Hunger. Denn so schnell konnte man gar nicht schauen, war der Buffettisch auch schon wieder leer. Noch ein schneller Kaffee und dann ging es auch schon wieder zurück an die Arbeit. Mittendrin war natürlich auch Mac, der Hund von Le Fonti. Er liebt es, bei diesen Mittagstischen dabei sein zu können, denn irgendwer hat immer eine Kleinigkeit für ihn. Ich hoffe, du konntest ein wenig eintauchen in die Erntezeit auf Le Fonti. Ich durfte noch den frischen Sangiovese-Moss probieren und war sehr angetan. Ich tue mir schwer, in diesem frühen Stadium das Potenzial einzuschätzen. Dafür habe ich schlichtweg keine Erfahrung. Aber die Augen von Vicky, Guido und Andreas, dem Kellermeister, waren sehr vielversprechend. Falls du einmal nach Panzano in Chianti kommen solltest, dann kannst du gerne Le Fonti besuchen. Am besten, du meldest dich aber vorher an, per Mail oder Telefon. Ich packe dir die Daten in die Shownotes. Mein besonderer Dank gilt heute Vicky. Du hast ja selbst mitbekommen, was sie alles im Moment um die Ohren hat und sie hat sich trotzdem Zeit für dich und mich genommen. Und ein herzliches Dankeschön, wie immer auch an Christina von Phoenix Podcast. Sie hat diesmal wieder Wind- und Traktorengeräusche weitestgehend verschwinden lassen. Grazie, cara. Und last but not least geht mein ganz großes Dankeschön an dich. Denn du hast mir deine Zeit geschenkt, meinen Podcast zu hören. Und glaube mir, das ist in heutigen Zeiten keine Selbstverständlichkeit. Ich danke dir dafür ganz herzlich. Wenn dir diese Folge meines Podcasts gefallen hat, dann lass mich doch das durch eine gute Bewertung oder auch mit einem netten Kommentar wissen. Und wenn du keine weitere Folge von Auf ein Glas Wein mit Nina in Chianti verpassen möchtest, dann abonniere den Podcast am besten gleich dort, wo du deine Podcasts am liebsten hörst. Falls du noch Fragen haben solltest, die sich vielleicht in dieser Podcast-Episode für dich ergeben haben oder überhaupt zum Thema Chianti Classico, dann kannst du mir gerne eine Nachricht dazu senden. Auch diesen Link findest du in den Shownotes. Ich hoffe, ich konnte dich mitnehmen in meine Chianti Classico-Welt, denn das ist meine Passion, mein Auftrag, so fühle ich es zumindest. Bis zum nächsten Mal hoffentlich. Ich freue mich auf dich. Ciao, a presto. Chianti Wein,